Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
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 Hi. Gleich zwei. Ich bin Sebastian. Dürft oder wollt ihr mir eure Vornamen verraten oder verraten die möglicherweise irgendwas über euch?
Ich glaube, die können wir verraten. Also ich bin Melanie.
Hallo Melanie.
Und ich bin Kai. Freut mich sehr.
Hallo Kai, mich auch, sage ich jetzt mal vorsichtig, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wo das mit uns hier so hinführen wird, weil ich kenne euch nicht und also vermutlich und weiß auch nicht, worüber wir reden. Es gibt aber drei kleine Hinweistöne aus der Redaktion, die mich hoffentlich auf eure Spur bringen. Das hier ist der erste.
Es hatte sich angekündigt. Es kam von allen denkbaren Szenarien das Schlimmste. Russlands Überfall auf die Ukraine von allen Seiten.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Energie macht erpressbar, auch uns. Das lernt Deutschland in diesem Jahr. Und dass es auch ohne Gas aus Russland geht, aber es geht nicht gut. Womit sollen wir heizen? Wie viel ist überhaupt noch da? Und wie sollen wir es bezahlen? Für die Frau, für das Leben, für die Freiheit. Verbrennen Irans Frauen ihr Kopftuch, riskieren ihr Leben, weil sie längst keins mehr haben, weil eine von ihnen, Mahsa Amini, die Nacht im Polizeigewahrsam nicht überlebt. Iran brennt. Lichterloh.
Okay, das sind jetzt zwei Themen direkt hintereinander. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte schon eine Idee, wo es hingehen könnte, ne, wenn wir gerade bei der russischen Invasion in die Ukraine gewesen sind und die Energiekrise. Jetzt habe ich irgendwie kurz gedacht, ihr hättet möglicherweise was mit Energie zu tun und hättet euch vielleicht Gedanken darüber gemacht, wie wir in Zukunft auch unabhängiger energetisch durchs Leben kommen hier bei uns in Deutschland. Das muss ich jetzt irgendwie wieder aus meinem Kopf streichen offensichtlich, weil das passt mit dem Iran jetzt so gar nicht zusammen. Aber grob formuliert würde ich dann mal denken, ihr habt vielleicht gerade was mit den großen Krisen unserer Welt zu tun, also mehr als ich zum Beispiel.
Ja, also Energie ist ein sehr spannendes Thema, aber damit haben wir relativ wenig zu tun. Krisen sind aber schon Dinge, die uns, glaube ich, sehr beschäftigen.
Also auch beruflich beschäftigen, weil ich glaube, im Moment natürlich beschäftigen die Krisen viele Menschen einfach so, weil sie da sind halt, ne?
Ja, genau.
Okay, dann nehme ich das mal mit. Ich weiß noch nicht so genau, in welche Richtung das gehen könnte, aber vielleicht hilft mir der nächste Ton.
In Europa herrscht Krieg. Viele von uns sind fassungslos, wütend, verunsichert und haben Angst. Russland hat die Ukraine angegriffen und durch die sozialen Medien können wir die Situation fast in Echtzeit mitverfolgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich belastet das alles sehr.
Okay, also jetzt geht es um die Belastungen, die dadurch entstehen, natürlich auch bei uns allen, bei denen, die wir es mitbekommen, durch Social Media vielleicht nochmal katalysiert. Das heißt, es geht vielleicht in eine andere Richtung, als ich jetzt wieder gedacht habe, weil zuerst habe ich jetzt gerade gedacht, ihr seid vielleicht irgendwie aktivistisch unterwegs und setzt euch vielleicht für eine bessere Welt ein, wie auch immer, oder versucht irgendwie über die Krisen dieser Welt aufzuklären oder irgendwas eben daran zu verbessern. Aber offensichtlich beschäftigt ihr euch mit den Folgen der Krisen.
Es wird warm.
Genau.
Was genau verrät vielleicht der dritte Ton? Schauen wir mal.
Krisenchat ist kostenlose, rund um die Uhr Krisenberatung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25. Das Ganze ist professionell durch Fachkräfte per WhatsApp und SMS direkt erreichbar zu allen möglichen Themen. Ob es Schulstress ist, Liebeskummer, Suizidgedanken oder selbstverletzendes Verhalten. Wir sind für dich da und für dich erreichbar.
Okay, damit ist die Katze aus dem Sack, glaube ich. Das war jetzt mehr als ein Tipp. Das war ja quasi fast sowas wie die Auflösung. Wenn ich es richtig gehört habe, warst du das nämlich, Kai, ne? Der da gesprochen
ja,
hat.
Ja, die Stimme hast du schon mal gehört.
Ja,
oder?
Siehst du?
Genau,
guck
mal.
Die Stimme habe ich erkannt, ja. Das heißt, da brauche ich jetzt gerade nicht weiterraten. Das ist das, was ihr tut. Also ihr nutzt Social Media quasi, um die Überforderung, die unter anderem durch Social Media entsteht, wieder aufzufangen.
Das ist eine gute Beschreibung, glaube ich, von dem, was wir machen.
Ja.
Jetzt gar nicht unbedingt nur Social Media, sondern vor allen Dingen einfach Textkanäle. Also wirklich professionelle psychologische Krisenberatung per Chat.
Krisenchat, das ist auch der Name dazu, der wurde am Anfang gedroppt, ne?
Ja. Gerade auch mit dem Ukraine-Thema und der Ukraine-Krise haben wir auch nochmal mehr zu tun. Wir haben, uns gibt es jetzt seit 2020 und haben immer in Deutschland diese Beratung gemacht, dieses Angebot aufgebaut und jetzt aber seit ja, knapp einem Jahr eben auch auf Ukrainisch und Russisch für UkrainerInnen sind wir da und machen da psychologische Krisenberatung. Teilweise für Menschen, die selbst in der Ukraine gerade sind, in Kriegsgebieten, teilweise aber auch, die nach Deutschland oder Polen oder woanders hin geflohen sind.
Krass, also auch wahrscheinlich krasse Gespräche, die da zustande kommen. Vielleicht machen wir es kurz offiziell, also auf die Schulter klopfen kann ich mir jetzt irgendwie nicht nach dieser Leistung hier, weil ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr raten sollen, bevor dieser letzte Ton kam. Also der hat ja jetzt wirklich alles verraten, aber immerhin, wir wissen jetzt, was ihr tut. Ich weiß, dass ihr Kai und Melanie heißt, ihr habt wahrscheinlich auch Nachnamen.
Genau, ich bin Melanie Eckert und Kai Lanz und wir sind Mitgründer von Krisenchat. Ich hatte es eben schon gesagt, Krisenchat Deutschland haben wir zur Corona-Pandemie gegründet, 2020. Das war so die erste Krise, in der wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen Kinder, junge Menschen ganz einfache, schnelle psychosoziale Hilfe, die vor allen Dingen in ihren Kommunikationswegen und Medien angeboten wird, weil Kinder, Jugendliche, die telefonieren heute nicht mehr oder die gehen auch nicht mehr an eine Beratungsstelle an der Ecke. Das ist viel zu hochschwellig. Da gibt es viele, viele Hürden, weil Kinder und Jugendliche heute primär wirklich über Chat kommunizieren, über Sprachnachrichten. Und ja, da haben wir uns in der Pandemie gegründet mit dem Angebot und gemerkt, dass wir zwar zu einer Krisenzeit gestartet sind, aber dass wir eigentlich auf eine noch viel größere Krise getroffen sind, die dahinter steht, dass sehr, sehr viele junge Menschen auch vorher schon unter mentalen Belastungen oder sogar Störungen gelitten haben und dass es sehr wenig Angebote gibt, also wo sie Hilfe bekommen und dass die Wege zu diesen Angeboten sehr hochschwellig sind und viele gar nicht schaffen, dahin zu kommen, ne? Also jeder kennt das so, oder viele kennen es aus dem Bekanntenkreis oder aus eigener Erfahrung, dass es zum Beispiel super schwer ist, einen Psychotherapieplatz zu bekommen.
Ja, und der Weg dahin ist ja jetzt auch nicht total einfach. Ne? Also zuerst sich auch wirklich dann davon zu überzeugen, dass man irgendwie ein hinreichend großes Problem hat, dass man sich überhaupt auf den Weg macht, so einen Therapieplatz zu suchen. Ne?
Ja.
Was heißt denn genau Chat eigentlich? Also ist das dann, weiß nicht, WhatsApp oder gehe ich auf eine Webseite oder wo kommuniziert ihr?
Ja, also das ist wirklich ganz, ganz simpel. Also wir haben eine Website, über die Leute dann in der Regel zu uns kommen. Und da gibt es einfach einen großen Button oder mehrere große Buttons. Einmal WhatsApp, einmal SMS. Und man kann einfach draufklicken, landet direkt im Chat, kann schreiben. Und innerhalb von wenigen Minuten melden sich eben professionelle BeraterInnen. Bei der Ukraine-Angebot, da ist auch noch Telegram verfügbar. Mhm. Aber das ist im Prinzip so ganz simpel. Und auch die ganze Konversation findet dann über Chat statt. Also es gibt keine Sprachnachrichten oder es wird wirklich nicht angerufen oder sowas, sondern wir sind wirklich professionalisiert auf dieses Thema Beratung niedrigschwellig per Chat zu jeder Zeit.
Und das sind dann wirklich ausdrücklich junge Menschen, die ihr ansprecht, die ihr auch mit diesem Service ansprecht, und dann deckelt ihr das irgendwann auch? Also sagt ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, mit 30 bitte nicht mehr oder so?
Also auf der deutschen Plattform haben wir uns sehr bewusst dazu entschieden, dass wir nur bis 25 beraten.
Bis 25, okay. Mhm.
Genau, und können einfach, wir würden gerne das auch komplett öffnen, aber das können wir kapazitätsmäßig überhaupt nicht stemmen. Und auch in unserer ganzen Zielgruppenansprache, unseren Social-Media-Beiträgen sprechen wir explizit diese Zielgruppe an, weil da die Unterversorgung besonders groß ist. Im Ukraine-Projekt haben wir das geöffnet, also da gibt es keine Altersbegrenzung. Da wollen wir einfach wirklich für jeden ukrainischsprachigen Menschen da sein, der die gerade Hilfe braucht, egal wo sie ist, genau, und egal wie alt sie ist. Wir werden natürlich trotzdem viel von jungen Menschen genutzt, weil da das Medium verbreiteter ist.
Bevor wir jetzt vielleicht auch gleich mal so durchspielen können, wie das dann konkret abläuft, wer ist das dann, der sich dann da meldet? Sind es Psychologinnen und Psychologen oder was heißt das genau? Mit wem spreche ich dann da?
Genau, also wir haben wirklich gesagt von Anfang an, diese Themen, die bei so einem Angebot auf einen zukommen, die sind oft sehr komplex, sehr schwierig und auch sehr ernst. Und deswegen haben wir gesagt, okay, damit geht auch einfach eine sehr hohe Verantwortung einher. Deswegen haben wir gesagt, okay, bei uns können wirklich nur professionelle Fachkräfte beraten, also PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, die dann aber auch nochmal von uns weiter geschult werden in dieser Thematik Chatberatung und in der Thematik Krisenberatung.
Weil es sind ja wahrscheinlich dann auch mitunter, also jetzt gerade, wenn es um den Ukraine-Konflikt geht, mitunter schwere Themen, also auch belastende Themen für die Menschen quasi an der anderen Seite des Gesprächs, für die helfen sollen. Ne?
Absolut, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich mit Ukraine sprechenden Fachkräften arbeiten, sind alle irgendwie auch selber Betroffene. Ja. Also alle haben irgendwie selber Auswirkungen des Krieges, und die Themen sind natürlich sehr heftig. Also es geht ganz viel um akute Belastungssituationen. Zum Beispiel haben uns wirklich Leute geschrieben, die im Bunker saßen, als die Bombenangriffe auf Kiew stattfanden und Panikattacken hatten. Ja, oder junge Mütter, die verzweifelt waren, weil ihre Kinder nicht mehr essen aufgrund von posttraumatischen Belastungsstörungen. Das sind nochmal heftigere Themen als unser breit gefächertes Angebot bei Deutschland. Auch da gibt es sehr heftige Themen. Mhm. Aber da müssen die Beraterinnen nochmal anders begleitet werden und geschult werden zu diesen kriegsrelevanten Themen. Mhm.
Dann lass uns doch mal drüber sprechen, was so generell für Nachrichten bei euch landen. Was sind das jetzt vielleicht auch mal jenseits des Ukraine-Projekts, was sind das für Themen, die Menschen, die junge Menschen da bewegen, die da mit euch quasi durch gesprochen werden?
Was bei uns schon das größte oder der größte Bereich ist, ist so ein ganzes Cluster, die auch sehr oft in Verbindung miteinander kommen, von depressiven Symptomatiken, Suizidgedanken beziehungsweise Suizidabsichten und selbstverletzendem Verhalten. Und das macht ungefähr 20% unserer Chats aus. Oh. Es gibt dann auch noch leichtere Themen, aber was danach kommt, ist familiäre Konflikte und Probleme und dann partnerschaftliche Konflikte, Probleme, Liebeskummer, das ist so ein Bereich. Genau, das sind so die größten Themen. Was aber auch noch vorkommt, viel sind Themen wie Essstörungen, Panikattacken und so weiter. Genau.
Reicht das dann immer aus, quasi nur mit der Textebene zu arbeiten? Ihr habt eben gesagt, also es gibt keine Sprachnachrichten, es gibt dann vermutlich auch keinen Anruf oder sowas, und es wird, ich weiß gar nicht, ja gut, anonym ist dann wahrscheinlich schwierig, weil ich mich ja mit meiner Handynummer melde, aber ihr werdet mich wahrscheinlich nicht ungewollt kontaktieren. So, was macht ihr denn, wenn jemand kommt und sagt, so ich habe den Willen zum Leben verloren, kriegt man das mit einer Textebene wieder eingefangen?
Also wir verstehen uns ganz ausdrücklich als so allererste Krisenintervention. Ja. Das heißt, wir sind keine Langzeitberatung oder können auch keine Therapie ersetzen. Und das kommunizieren wir auch ganz, ganz klar, egal bei welchem Anliegen. Und je nach Anliegen können wir schon zum Beispiel per Chat deeskalieren oder beruhigen, zuhören erstmal und der Person das Signal geben, okay, du bist nicht alleine und wir gucken jetzt mit dir gemeinsam nach Lösungen. Und wie die Lösung dann aussieht, das kann dann ganz unterschiedlich sein. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass man bei einer akuten Suizidalität gemeinsam beschließt, okay, es wäre jetzt ganz, ganz wichtig, dass jemand konkret vor Ort da ist und gemeinsam den Rettungsdienst anruft. Oder in sehr, sehr vielen Fällen vermitteln wir auch die Hilfesuchenden dann an die passenden Hilfen in der realen Welt, sage ich mal, und schauen mit ihnen, okay, was ist denn der Bedarf eigentlich? Ist es ein Beratungsbedarf? Ist es ein therapeutischer Bedarf? Ist es ein psychiatrischer Bedarf? Da gibt es ja ganz viele Unterschiede, wo wir dann auch erstmal aufklären müssen, okay, was ist eigentlich was? Und wie komme ich dann dahin? Und gerade für Kinder und junge Erwachsene ist das häufig natürlich einfach nicht bekannt, so was es gibt. Und wir gucken dann mit ihnen sehr, sehr kleinschrittig so überlegen, okay, wo ist denn die nächste Beratungsstelle bei ihnen in der Gegend oder der nächste Psychotherapeut? Und wenn sie da anrufen, was können sie denn sagen? Und nehmen sie so ein Stück weit an die Hand, um diesen Schritt zu schaffen. Genau.
Begleitet ihr das dann auch ein Stück weit weiter? Oder ich halte es für total wichtig, dieses erste Gespräch oder so einen Erstkontakt zu haben, also dass jemand zuhört, dass jemand Informationen gibt, aber darüber hinaus checkt ihr dann nochmal irgendwann, wie ist gelaufen oder hat es dir was gebracht, oder agiert ihr wirklich nur, wenn ihr angesprochen werdet?
Also genau, wir agieren nur, wenn wir angesprochen werden, aber in der Regel melden sich die Chatterinnen so um 4-mal bei uns, um genau so einen Prozess wirklich auch dann machen zu können. Also wir begrenzen nur halt, dass es nicht zu viel wird, Wo es ein bisschen anders ist, das sind Fälle von Kindeswohlgefährdung, ja. Weil wir anonym sind und die Chatterinnen nicht ihre Identität zeigen müssen. Also auf unserer Plattform können die Berater auch nicht sehen, wer schreibt dort. Mhm. Ist es ein wahnsinnig wichtiger Ort geworden für Kinder, die wirklich unter Gewalt leiden, unter physischer, psychischer, sexueller Gewalt leiden. Und da ist der Weg in, sag ich mal, in die Versorgungslandschaft, zum Beispiel sich beim Jugendamt Hilfe zu holen, noch viel schwieriger. Mhm. Und total verständlich, weil die Täter ja meistens auch aus dem familiären Kontext kommen, begleiten wir diese einzelnen Fälle auch länger, weil wir da ganz klar natürlich sehen, da ist der Bedarf da.
Also da kann ich mir vorstellen, dass es ja mitunter auch Monate, vielleicht sogar Jahre dauern kann. Ist das dann nicht ab und zu auch unbefriedigend ein Stück weit, dann da nicht mehr tun zu können, also diese Schwelle nicht überschreiten zu können, das nur chatten, sage ich jetzt mal?
Auf jeden Fall. Das ist auch eine große Herausforderung für die Beraterinnen, die dann zum Beispiel auch mit Fällen konfrontiert werden, wo der Kontakt auf einmal abbricht und wir eben nicht anrufen können und fragen können, Mensch, was ist passiert, sondern da halt auf die Personen warten müssen, bis sie wieder aktiv zu uns kommt.
Allgemein würde ich aber noch dazu hinzufügen, dass diese Beratung definitiv keine frustrierende Erfahrung ist in der Regel, sondern eine sehr, sehr positive Erfahrung, weil eben das Feedback, was dann zurückkommt von den ChatterInnen, unglaublich lieb ist, unglaublich herzerwärmend ist oft und in aller Regel man da sehr, sehr positiv auch rausgeht, wo die BeraterInnen und das vielleicht auch ein großer Teil unserer BeraterInnen sind ehrenamtliche Kräfte, die eben diesen Fachhintergrund haben, die dann da auch vielleicht selbst mit Glücksgefühlen rausgehen, weil sie halt sehen können, okay, ich mache hier wirklich einen Unterschied in dem Leben von einem jungen Menschen, was potenziell das Leben von dieser Person auch für Jahrzehnte vielleicht sogar positiv beeinflusst. Und wir suchen auch immer nach weiteren ehrenamtlichen Kräften. Deswegen, falls hier auch jemand zuhört, wir freuen uns sehr.
Und das geht wahrscheinlich dann auch völlig dezentral. Das ist vermutlich egal, wo ich, genau, ich sitze, wenn ich mit Menschen dann chatten möchte.
Genau. Wir nehmen besonders gerne Menschen, die in anderen Zeitzonen sind. Dadurch, dass wir rund um die Uhr erreichbar sind, kann man sich vorstellen, dass es schwierig ist, Menschen zu finden für so 0 bis 6 Uhr Schichten.
Ja.
Genau, wir kriegen das irgendwie immer hin, aber aber auch Menschen in Deutschland sind sehr herzlich willkommen.
Wenn wir schon drüber sprechen, vielleicht konkretisieren wir es noch ein bisschen, welche Voraussetzungen sollten dann Menschen erfüllen, die bei euch auf der anderen Seite sitzen und helfen?
Also die Personen brauchen ein abgeschlossenes Studium, also ein Bachelorstudium in Psychologie oder soziale Arbeit oder sind eben Ärzte mit der Weiterbildung zur Psychotherapeutin. Und in irgendwie Einzelsituationen nehmen wir auch quasi erfahrene Fachkräfte, die sehr lange einfach in diesem Bereich schon gearbeitet haben oder in diesen Bereichen.
Und das ist wahrscheinlich auch wichtig, also damit in solchen Gesprächen dann vielleicht auch relativ schnell einsortiert werden kann, worum es geht. Also geht das, wenn ich mit jener Person chatte, dass es dann so Anzeichen, so Trigger gibt, dass ihr sofort sagen könnt oder dass dann eben die Menschen vom Fach sofort sagen können, das geht möglicherweise in Richtung Depression oder was weiß ich, so in die Richtung, weißt du?
Also wir haben bisher schon über 80.000 Beratungen durchgeführt.
Krass.
Das heißt, eine Menge Text, die wir auch analysieren, die wir uns anschauen.
Ja.
Wir haben ein eigenes Research und Analytic Teams, das mit unseren Psychologinnen und Fachkräften gemeinsam nach solchen Markern auch sucht im Text, weil Chat als so Kommunikationsform in der Beratung gab es vorher noch nicht wirklich und im deutschsprachigen Raum. Und das heißt, wir mussten da selber erstmal viel ausprobieren, haben auch viel gelernt. Also wenn ich mir jetzt die Chats vom Anfang anschaue, die waren komplett anders, als wir sie jetzt strukturieren, weil wir gemerkt haben, okay, kurze Sätze, begrenzte Wortanzahl und so weiter sind ganz wichtig und auch, wie wir sozusagen solche frühen Tendenzen dort rauslesen können. Wir haben gerade auch mit unserem Tech-Team zusammen auch ein Forschungsprojekt bewilligt bekommen, wo wir auch Assistenzsysteme, die KI-gestützt sind, also durch künstliche Intelligenz gestützt sind, aufbauen, um noch früher zu erkennen, was sind denn vielleicht Sprachmuster in einem Chat von einer Person, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit suizidal ist.
Ja.
Um so noch früher die Beraterin unterstützen zu können, zu sagen zum Beispiel durch dann eine rot aufleuchtende Lampe, Achtung, hier sind viele Anzeichen, dass es vielleicht eine suizidale Chatterin ist.
Das heißt, ihr habt da quasi auch dann sowas wie Protokolle oder ein gewisses Schema, nach dem ihr diese Gespräche führt.
Genau. Es gibt so ein Grundschema und dann je nach Anliegen haben wir zum Beispiel verschiedene Leitfäden, die den Beraterinnen zur Seite stehen, wo wir gute Erfahrungen niedergeschrieben haben, Tipps geben. Uns ist aber auch wichtig, dass wir die Beratung zum Beispiel nicht voll automatisieren oder so. Also ja, da sitzt jetzt kein Bot bei uns, sondern wir glauben wirklich an so die menschliche Begegnung, auch in diesem sehr anonym textbasierten Format. Und ja, finden das da spannend herauszukitzeln, okay, wie können wir wirklich eine gute Beziehung aufbauen, weil man weiß einfach aus der Forschung, dass die Beziehung zwischen Therapeut, zwischen Beratern und Hilfesuchenden wirklich das A und O ist. Also für den Erfolg, für die Wirksamkeit. Und wenn es einem gelingt, in einem Gespräch eine gute Beziehung aufzubauen, ja, dann hat man schon die halbe Miete gewonnen.
Natürlich müssen Menschen erstmal davon erfahren, dass es euch gibt, ne? Dass es dieses Angebot gibt. Wie macht ihr das? Also seid ihr dann auch auf Social Media irgendwie unterwegs und versucht zu informieren?
Ja, also das ist leider unser geringstes Problem, sage ich jetzt mal. Der Bedarf ist so unglaublich hoch, dass, also man kann sagen, die Leute rennen uns die Bude ein. Okay. Und wir haben wirklich deutlich mehr Nachfrage, als wir quasi Beratungskapazitäten zur Verfügung haben. Das ist auch der Grund und das ist auch unser Fokus und wird auch für die nächsten 2-3 Jahre, glaube ich, auch immer noch der Hauptfokus sein. Wie können wir weiter Kapazitäten aufbauen, wofür wir eben finanzielle Mittel brauchen, durch Spenden von Einzelpersonen, durch Partner, die uns unterstützen, irgendwie mit größeren Projekten und aber eben auch natürlich auch die Ehrenamtlichen. Wir sind aber schon auch auf Social Media aktiv, aber eher mit angezogener Handbremse und eher sehr auf den Inhalt bezogen und nicht darauf, dass die Leute sich dann auch wirklich oder nicht mit einem klaren Call to Action, dass die Personen sich bei uns melden sollen, sondern eher aufklärend zu allen möglichen psychologischen Themen, zu sozialen Themen und auch wirklich mit wunderbaren YouTube-Videos. Da haben wir ein tolles Videoteam, die wirklich sehr hochqualitative Videos machen, eben aufklärend, aber auch zum Beispiel konkrete Übungen, die man nutzen kann. Also da gibt es zum Beispiel dann Meditationen oder Atemübungen, die jeder einfach jederzeit nutzen kann und die auch sehr gut angenommen werden und die dann wiederum auch im Chat teilweise eingesetzt werden. Also dann können diese Videos zum Beispiel im Chat geschickt werden. Ja, guck mal, mach doch mal diese Übung hier und dann sprechen wir irgendwie darüber, wie es dir damit ging mit der Übung.
Jetzt habt ihr eben geschildert, welche Leute ihr ansprechen möchtet. Welche sprecht ihr denn am Ende an? Also gibt es irgendein Muster? Also gibt's eher jüngere, eher ältere, eher weibliche, eher männliche Userinnen und User, die euren Dienst in Anspruch nehmen?
Also TikTok ist mit Abstand der größte Kanal, worüber Menschen uns kennenlernen. Ja. Und das gar nicht unbedingt nur durch irgendwie unseren Content, den wir machen, sondern viel auch durch Menschen, denen wir schon helfen konnten und die dann irgendwie oft Teenage-Mädchen, die dann darüber Videos posten und es quasi weiterempfehlen. Wir müssen das oft dann stark begrenzen und die Leute bitten, die Videos zu archivieren oder zu löschen, weil die teilweise auch dann wieder so durch die Decke gehen, dass der Ansturm bei uns extrem hoch ist. Allgemein muss man sagen, ist es wirklich Teenager, ist so die größte Zielgruppe vom Alter her, also so 12 bis 19 ungefähr, unter 10 Jahre sehr, sehr wenige und sonst verteilt sich's irgendwie und man muss auch sagen, dass männliche Menschen bei uns sehr unterrepräsentiert sind. Also es gibt eine deutliche Überrepräsentation von weiblichen Personen. Das ist ein ganz Thema der gesamten Beratungslandschaft, sage ich jetzt mal. Also das hilfesuchende Verhalten von männlichen Personen ist einfach sehr gering. Und gleichzeitig sind aber zum Beispiel die Suizidraten 4-mal so hoch bei Männern wie bei Frauen, weil die Männer halt eben nicht darüber sprechen, sondern quasi es mit sich selbst ausmachen. Und das ist ein großes Problem, was wir auch angehen und wo wir auch zu gesellschaftlichem Wandel führen können. Also wir machen schon seit irgendwie knapp 1,5 Jahren jetzt sehr spezifisch dieses Thema Jungenarbeit. Also wie bringt man männliche Personen dazu, dass es auch da normalisiert ist, dass über zum Beispiel psychische Erkrankungen gesprochen wird, dass die Menschen sich Hilfe holen. Das ist uns wirklich ein Herzensthema. Und sonst von der Zielgruppe ist noch zu sagen, dass wir eine sehr starke Überrepräsentation gemessen an der Bevölkerung von diversen Personen haben, also eine 10- bis 20-fache Überrepräsentation, was ja auch toll ist, dass sie sich bei uns Hilfe holen, weil die natürlich oft mit vielen Problemen und Diskriminierung etc. zu kämpfen haben.
Aber um das nochmal ganz kurz mit den Jungs oder mit den männlichen Personen zu klären, das ist eine gesellschaftliche Sache. Also das liegt daran, dass die Gesellschaft vorlebt, Jungs, Männer offensichtlich später auch brauchen keine Hilfe oder können ihre Probleme selber regeln.
Ja, auf jeden Fall. Also, mentale Gesundheit ist generell immer noch total stigmatisiert. Ne? Also es fängt so langsam an, dass es okay wird, auch mal darüber zu sprechen, dass man in einer Krise ist, vielleicht unter einer Depression leidet. Aber das ist auch sehr bubble-spezifisch. Also es gibt einfach, je nachdem, welchen gesellschaftlichen Kontext man sich bewegt, noch viele, viele Bereiche, wo es ein Tabu ist, über seine mentalen Schwierigkeiten zu sprechen. Und bei jungen Männern ganz besonders. Also das, wie Kai eben schon gesagt hat, das Fehlversuchsverhalten zeigt auch die Forschung. Es ist da ein ganz anderes. Wir kennen es ja auch so aus den Medien. Das fängt gerade erst an, dass sich auch prominente männliche Menschen zu ihren Schwierigkeiten äußern oder auch outen. Outing ist ja auch ein großes Thema, ne? Ja. Wenn wir uns den Sport anschauen. Ja. Das sind einfach noch Bereiche, die wo ganz viel Aufklärungsarbeit und Entstigmatisierungsarbeit passieren muss.
Mhm. Das heißt, die Zunahme des Anstiegs bei euch, das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass sich mentale Gesundheit als Thema mehr verankert in der Gesellschaft. Ne? Also in meiner Bubble habe ich schon das Gefühl, da passiert was, aber du hast völlig recht, ne? Das ist total bubble-spezifisch. Am Ende hat es vor allem mit Corona zu tun, dass ihr gerade so viel oder auch mit den Krisen der Welt, die nach Corona gekommen sind, die wir am Anfang gehört haben, dass ihr gerade mit so vielen Menschen euch unterhalten könntet potenziell?
Ich glaube, da können wir auf jeden Fall sagen, ja, es gibt irgendwie psychische Belastungen, die durch Corona gestiegen sind, aber es ist überhaupt kein Corona-Thema und wir sollten sehr aufpassen, das so zu kommunizieren. Mhm. Wir freuen uns, wenn durch Corona irgendwie mehr Aufmerksamkeit darauf ist und dass irgendwie Menschen klar ist, dass es ein großes Problem ist und jetzt vielleicht auch noch schlimmer ist, aber man muss wirklich sagen, die Unterversorgung ist extrem hoch. Also das kennt man ja auch, die Zahlen, die Wartezeiten auf Therapieplätze extrem lang und das ist kein Corona-Thema, sondern es war auch schon vor Corona so und es gab auch schon vor Corona wenig zeitgemäße Angebote, gerade für junge Menschen, sich Hilfe zu holen. Deswegen ist das, was wir quasi immer sagen, ja, Corona hat es verschlechtert, aber es war vorher auch schon ganz schön schlecht wir tun natürlich unser Bestes, um möglichst viel jungen Menschen zu helfen.
Also klar, das höre ich auch nicht zum ersten Mal, ne, dass wir gerade irgendwie ein Riesenproblem haben, was Personal angeht in dem Bereich. Auf der anderen Seite hört man jetzt auch andauernd, jetzt gerade irgendwie aktuell, meine ich, wieder irgendwas gelesen zu haben, dass wir versucht haben, auch junge Menschen zum Beispiel dadurch, dass sie nicht in die Schule gegangen sind, vor dieser Krankheit zu schützen, dadurch aber viele psychische Erkrankungen in Kauf genommen haben. Also irgendwas ist da ja schon passiert, oder?
Auf jeden Fall. Und es wurde ganz lange nicht gehört von der Politik. Ne? Also wir waren so, ich weiß noch gerade, so im ersten Jahr waren wir sehr damit beschäftigt, darauf hinzuweisen, das macht was mit den Kindern und Jugendlichen, wenn wir alle Schulen schließen, wenn wir alle Beratungseinrichtungen schließen. Die Zunahme von häuslicher Gewalt, da wurde ganz viel von Expertenseite vorgewarnt und es hat sehr lange gedauert, bis politische Maßnahmen da getroffen wurden und es wirklich mehr reflektiert wurde. Oh, es ist wirklich notwendig und sinnvoll, diesen Trade-off zu machen mit den Schulschließungen. So, und das wird ja jetzt auch immer kritischer rückblickend auch beleuchtet. Kita-Schließungen, das gleiche Thema. Und was ich noch sagen wollte, ich glaube schon, dass die Lebenswelt sich gerade ja von uns allen sehr krass verändert. Also auch die Einspieler, ne, die globalen Krisen nehmen gerade in ihrer Heftigkeit schon zu und vor allen Dingen die mediale Präsenz nimmt zu. Wir sind viel mehr damit konfrontiert und Kinder und Jugendliche sind auch viel mehr damit konfrontiert, was in der Ukraine passiert, was im Iran passiert, was auch die Auswirkungen auf das Familienleben zum Beispiel durch die Energieversorgungsknappheit und die Klimakrise on top, was da passiert, das macht schon was mit der Generation. Und das merken wir natürlich auch, also Zukunftsängste oder Sorgen einfach, wie geht das weiter mit uns, mit unserem Planeten, das sind schon auch Themen, die uns im Chat begegnen.
Und auf der anderen Seite ist das, was du Kai gerade gesagt hast, natürlich nach wie vor ein riesiges Problem. Warum ist es eigentlich so schwer in dem Sektor psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung neues Personal zu finden? Will diese Jobs keiner machen oder läuft da politisch irgendwas falsch? Also ich meine, wenn man sich vorstellt, wenn es um irgendeine andere Erkrankung geht, ich meine, in den Krankenhäusern sieht das gerade auch nicht so gut aus, aber wenn ich ein gebrochenes Bein hätte und mir jemand sagen würde, ja, dann musst du jetzt ein Dreivierteljahr warten, bis wir Zeit haben, um uns drum zu kümmern, das wird halt einfach nicht gehen, so, ne?
Also ich habe ein bisschen, ich war im letzten halben Jahr auch recht viel irgendwie in Kontakt mit Politikern und wir sind sowieso auch sehr viel in Kontakt mit den Krankenkassen und ein bisschen mehr Verständnis habe ich auch für diese Seite gefunden. Ja. Aber an sich ist diese große Kennzahl, was jetzt zum Beispiel TherapeutInnen angeht, TherapeutInnen sind natürlich was anderes als das, was wir machen. Ja. Wir machen ja wirklich diese niedrigschwellige Erstberatung, Krisenberatung in diesen Krisenmomenten.
Aber die natürlich nichts bringt, wenn du dann nicht weitervermitteln kannst. Also wenn du dann irgendwie sagst, okay, ich habe hier
genau, die kann auch was bringen, aber genau, 30% ungefähr, also bei ungefähr 30% der Chat sehen wir Bedarf an einer langfristigen Begleitung. Ja. Und da ist dieses große Thema, die Zahl der Kassensitze, also wie viele, wenn man eine Therapieausbildung fertig hat, heißt das noch nicht, dass man direkt über Krankenkassen abrechenbar Therapie machen kann, sondern man braucht erst diesen Kassensitz, zumindest über die gesetzlichen Krankenversicherungen. Und die sind rar, diese Sitze, die sind teilweise auch sehr, sehr teuer und sehr schwer zugänglich für junge Menschen, die gerade sich vielleicht irgendwie sogar Schulden aufgenommen haben, um ihre Ausbildung zu finanzieren. Und das ist das große Problem. Und auf der anderen Seite ist dann das Problem, und das ist dieses Thema der Krankenkasse, dass dann auch die Finanzierung, dass man nicht einfach sagen kann, okay, es gibt jetzt doppelt so viel Therapieplätze oder sowas. Oder beziehungsweise man könnte das, aber irgendwo müsste sehr, sehr viel Geld dafür herkommen. Also Psychotherapie ist die teuerste Behandlungsmaßnahme, die es im Gesundheitsbereich gibt, weil es eben so langfristig da ist. Und das zeigt aber umso mehr noch, warum es eben Angebote wie Krisenchat gibt, die eben auch präventiv da sind, die nicht erst dann wirken, wenn, ich sage jetzt mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern die teilweise sehr früh ansetzen, was eben auch einen signifikanten Teil unserer Chats ausmacht, bevor es so schlimm ist, dass sich eine Erkrankung vielleicht gebildet hat oder dass sich die Personen, dass die Personen wirklich in Therapie müssen. Genau, also mit anderen Worten, es lohnt sich sehr in Prävention oder wir haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als auch mehr in Prävention zu investieren.
Dann müsste das doch eigentlich die Politik tun. Also ich meine, wenn auf der einen Seite schon nichts passiert oder zu wenig passiert, dann wäre das doch eigentlich die perfekte Lösung. Und dann müsste man noch sagen, okay, hey, Krisenchat und weiß ich nicht, ähnliche Angebote, die es geben mag. Hier habt ihr Kohle, damit ihr eure Kapazitäten ausbauen könnt.
Genau so sehen wir das auch.
Auf jeden Fall.
Aber es passiert nicht.
Man muss auch sagen, dass diese politischen Gespräche auch zumindest schon mal zu ersten Ergebnissen geführt hat, dass eben der Haushaltsausschuss im Bundestag beschlossen hat, dass es eine Förderung für uns geben soll. Leider noch nicht, wir geben euch Geld und ihr könnt das mega ausbauen und skalieren, sondern erstmal irgendwie einen Teil der Kosten zu tragen, die es bisher auch gibt. Es braucht noch viel, viel mehr, wenn wir, und das ist unser Ziel, und das müssen wir machen, ein Angebot zu schaffen, das allen Kindern und Jugendlichen helfen kann und nicht einen signifikanten Teil abweisen muss. Genau, ich glaube, da sind Sachen in der Mache. Ich bin aber auch gespannt, was sich davon jetzt wirklich bewahrheitet und zeigt. Also es soll jetzt auch ein Suizidpräventionsprogramm ausgearbeitet werden von den Ministerien. Ich bin da sehr gespannt. Die Zeiträume sind natürlich oft sehr lang. Also das dauert dann mal anderthalb, zwei, drei Jahre, bis da neue Gesetze oder Ähnliches entstehen.
Aber das heißt im Klartext, ihr werdet wahrgenommen und ihr werdet auch wohlwollend wahrgenommen von der Politik.
Von manchen ja, von manchen nein, würde ich sagen.
Okay. Was genau. Ohne da jetzt euch in irgendwelche Schwierigkeiten zu bringen, aber was könnten PolitikerInnen für ein Problem mit so einer Art von Präventionstherapie haben, wie ihr sie tut?
Also ein Aspekt ist, dass das Medium Chat einfach schon auch noch kritisch beäugt wird. Also viele stellen sich auch die Frage, gerade von anderen Generationen, und da müssen wir natürlich auch schauen, wer sitzt im Bundestag, ne? Wie ist dann so die Altersdurchmischung, wer sitzt auch in den Referaten und so weiter, dass das Chat einfach auch noch ja anders betrachtet wird jetzt als von uns gerade, und dass es für manche auch schwer vorstellbar ist, dass da sinnvoll Präventionsarbeit mit betrieben werden kann. Also das ist auch einfach ein Umdenken in innovative Konzepte, innovative digitale Lösungsansätze, weil da erleben wir schon gerade einen ziemlichen Transformationsprozess im Gesundheitswesen und auch in der Kinder- und Jugendhilfe. Also der digitale Raum, der ist ja erst seit ein paar Jahren wirklich auf der Agenda, ne? Und das passt natürlich überhaupt nicht mehr zu der Lebensrealität von, ich sag mal, einer oder mehreren Generationen inzwischen schon, von denen ein ganz großer Teil der Lebenswelt im digitalen Raum stattfindet.
Ich meine, ihr könntet ja auch sowas wie Vorreiter sein, ne? Also wenn das Thema Prävention digital gelöst wird, könnte ja vielleicht auch irgendwann mal sowas wie Therapie digitaler werden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht auch was bringt, wenn Menschen sich wirklich real begegnen, aber es könnte ja auch ein erster Schritt sein, dass man vielleicht mal digital mit einer Person sich Austausch, dann auch vielleicht mit einem Videochat und vielleicht auch so schneller jemanden findet, der zu einem passt, weil das ist das nächste Problem. Dann hast du einen Therapieplatz irgendwie, aber dann merkt man irgendwie, es stimmt nicht so richtig, und das würde ja zumindest die Auswahl vielleicht ein Stück weit vergrößern.
Ja, gibt es auch schon. Ja. Gibt es erste tolle Ansätze, die inzwischen auch so über DIGAs, also digitale Abrechnungsmechanismen, auch finanziert werden von den Krankenkassen. Ja. Also da bewegt sich was auf jeden Fall. Aber genau wie du sagst, das ist schon alles gerade noch in einem Bereich, wo es anfängt so, und wo Strukturen geschaffen werden müssen, wo Strukturen hinterfragt werden müssen. Ja. Und das, wie Kai gerade gesagt hat, das dauert leider lange und eigentlich haben wir nicht die Zeit. Also wenn wir wirklich präventiv denken wollen, ne, dann sind einfach 3 Jahre schon wieder, ja, für viele Kinder und Jugendliche 3 verlorene Jahre.
So. Und eine ganze Pubertät im Zweifel, oder sagen wir mal eine halbe Pubertät im Zweifel, wo Menschen sich mit vielem auseinandersetzen müssen. Vor allen Dingen in einer Welt, die immer komplizierter wird und wo es vielleicht auch immer, ja, ich will es nicht den Teufel an die Wand malen, aber die Probleme werden irgendwie gerade nicht weniger. Und wie ihr es eben schon angedeutet habt, das betrifft ja vor allen Dingen die jungen Generationen, die vielleicht auch mit einem anderen Blick auf die Welt gerade aufwachsen. Glaubt ihr, dieser Bedarf, der ja jetzt schon offensichtlich sehr hoch ist, wird in Zukunft steigen, weil die Probleme eben nicht weniger werden, weil sowas wie ein Klimawandel ja eher einen größeren Druck auf uns ausüben wird, als dass er kleiner wird in Zukunft?
Ja, glaube ich auf jeden Fall schon. Und ich glaube, einer der Gründe ist, es gibt mehr äußere Weltkrisen, sage ich jetzt mal, auf dieser äußeren Dimension. Ich glaube, es hat aber noch eine zweite Dimension, nämlich die innere Dimension, dass sich mehr und mehr Menschen eben damit auseinandersetzen, wie geht es mir eigentlich und was macht eigentlich meine Psyche. Und wir, glaube ich, schon auf einem Weg der Entstigmatisierung sind von diesen Themen, wo es einfach immer mehr Leute gibt, gerade in den jüngeren Generationen, die auch sehr offen darüber sprechen und irgendwie offen sagen, ja, ich gehe halt dann mittwochs immer zur Therapie, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist ja eine tolle Sache. Und gleichzeitig muss natürlich die Kapazität dann auch geschaffen werden.
Genau, und vor allen Dingen, ich glaube, man muss auch ganz gesellschaftlich da ansetzen, also Thema Entstigmatisierung, aber auch Thema Bildung. Also diese Themen, die gehören einfach auch in die Schule, die gehören in die Kitas, da den Boden für zu schaffen, gemeinsam immer wieder zu schauen, wie geht es mir eigentlich, was kann ich machen, wenn es mir nicht gut geht, also auch so die Vorlebfunktion von betreuenden Bildungspersonen ist da ganz, ganz wichtig. Und ja, im Sinne von der Gesundheitsbildung, ist es da ganz wichtig, früh anzusetzen, also Kindern und Jugendlichen zu erzählen, mit ihnen gemeinsam zu erkunden, was gibt es auch an psychischen Belastungen, an Störungen und was gibt es auch für Hilfen. Und so dann die Resilienz zu fördern, also die Kompetenzen zu fördern, durch Krisen sich selber gut innerlich zu managen und durchzubringen.
Passiert sowas an Schulen schon? Also wenn ich so an meine Schulzeit denke, die jetzt schon 2-3 Jahre her ist, aber sowas hat auf jeden Fall keine Rolle gespielt. Also da war das höchste der Gefühle, dass es mal um gesundes Leben ging oder so. Ja. Also,
genau, Ernährung war das erste Thema, ne? Genau. was an die Schulen geschafft hat, im Gesundheitsbereich. Ja, also es gibt schon ganz, ganz tolle Projekte und ganz tolle Kolleginnen, die sich da wahnsinnig einsetzen, dass es Projekttage dazu gibt, aber Ich finde, das reicht nicht, sondern meiner Meinung nach sollte es wirklich ein Unterrichtsfach geben oder eine Gesprächszeit einmal die Woche, wo vielleicht auch in der Klasse reflektiert wird, wie geht es gerade allen Einzelnen, wie geht es der Klasse als Gemeinschaft, um wirklich so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch außerhalb des Elternhauses, weil gerade die Kinder darunter leiden, die das nicht vorgelebt bekommen, also wo es familiär einfach nicht die Möglichkeiten, Strukturen gibt, Eltern selber so belastet sind, dass das Raum findet. So. Und deswegen gehört das in die Kitas und in die Schulen als wirklich fester Bestandteil.
Wenn wir schon beim Blick in die Zukunft sind, oder es betrifft genauso die Gegenwart, welche Rolle spielt da am Ende Social Media? Weil es ist mittlerweile ja schon so, dass man einfach viel mehr mitbekommt von dem, was auf der Welt passiert. Vermutlich auch als junger Mensch vor 10 Jahren habe ich vielleicht noch nicht unbedingt mitbekommen in dieser Detailfülle, was da jetzt, ja, von mir aus in der Ukraine passiert oder im Iran passiert, ne? Weil es die Beispiele waren, die wir eben gehört haben.
Ja, also am Ende muss man ja sagen, ist Social Media, das Internet und so weiter irgendwie ein Tool. Und durch Social Media passieren, glaube ich, in diesem psychischen Gesundheitsbereich sehr viele negative Sachen, überladen mit allen Sachen, die überall auf der Welt passieren, gleich im Moment. Dafür ist das menschliche Gehirn ja gar nicht ausgerichtet und vor allen Dingen auch nicht von jungen Menschen, dass man irgendwie, wir haben es vorhin im Einspieler ja gehört, irgendwie hier aus der Ukraine die schlimmen Nachrichten hört, da aus dem Iran, da auch aus Afghanistan und so weiter. Ja. Dafür ist ja, so ist das menschliche Gehirn ja nicht entwickelt, dass wir irgendwie die Krisen der ganzen Welt jederzeit damit bombardiert werden. Und was dann aber unser Teil ist, ist, dass wir natürlich gucken wollen, okay, aber wie können wir diese Tools auch nutzen, um was Positives zu machen und eine positive Geschichte zu erzählen, um eben Mental Health Literacy zu erhöhen, dass Menschen oder eben mit unserem Kernangebot, dass Menschen eben einen Raum haben, sich Hilfe zu holen über diese digitalen Kanäle, weil sie einfach auch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, Menschen zu erreichen, die man sonst irgendwie auf herkömmlichen Wegen oft nicht erreicht. Oder gerade zum Beispiel auch Menschen auf dem Land, für die natürlich irgendwie so soziale Einrichtungen und gerade auch junge Menschen, die nicht irgendwie alleine mal mit dem Auto irgendwo hinfahren können, viel besser erreichbar sind.
Jetzt haben wir eben schon geklärt, dass ihr viel mehr noch tun könntet, wenn ihr mehr Kapazitäten hättet. Das heißt, ihr braucht einmal Menschen, die ehrenamtlich die Gespräche führen. Dann mehr Kohle, haben wir auch schon gerade geklärt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wie ihr euch generell finanziert. Also du hast eben schon mal von Spenden gesprochen, von also uns allen, also Privatmenschen. Wie genau ist eure Finanzierung aufgestellt?
Das ist eine sehr tolle Frage. Das Thema, womit ich mich sehr viel beschäftige und wo vor allen Dingen für uns auch die Frage ist, okay, wie machen wir das auch langfristig?
Weil also das Angebot, um das mal kurz festzuhalten, das Angebot ist kostenlos und soll auch kostenlos bleiben.
Genau, also das ist uns sehr, sehr wichtig, dass das Angebot kostenlos ist und bleiben kann, weil dafür würde oder kann können und würden keine jungen Menschen wahrscheinlich bezahlen. Also gerade ist es ein wirklich sehr, sehr wilder Mix. Also im letzten Jahr zum Beispiel, also es geht von irgendwie Forschungsgeldern aus dem Gesundheitsministerium, die für unsere Evaluationsprojekte genutzt werden, über eben diese Spenden von Einzelpersonen, gerade da auch die langfristigen Spenden, also die Leute, die sagen, okay, ich spende hier irgendwie 5 € im Monat oder 100 € im Jahr oder sowas und es kommt dann wirklich auch regelmäßig rein, um eine Langfristigkeit auch zu garantieren, bis hin zu den großen NGOs wie Save the Children oder SOS Kinderdörfer oder Ein Herz für Kinder, die uns da gerade auch beim Ukraine-Projekt sehr, sehr stark unterstützt haben, aber auch Stiftungen, etablierte Stiftungen, zum Beispiel die Beisheim-Stiftung, die wir jetzt mit schon sehr, sehr lange mit drin haben, die uns da unterstützen. Und für uns ist aber trotzdem noch die Frage, und das ist nicht geklärt, und wir hoffen natürlich, dass es sich klären wird, ist, wie sieht eigentlich die langfristige Finanzierung aus und wie sieht auch die langfristige Finanzierung aus auf einer Skalierung, wo wir wirklich allen jungen Menschen helfen können und nicht die Leute abweisen müssen. Und dafür müssen wir ungefähr 10-mal so groß werden, wie das, wie wir gerade sind. Mhm. Und da wollen wir aber auch politisch systemische Lösungen schaffen, dass solche Angebote finanziert werden können über herkömmliche Wege. Weil wir passen in so mehrere Kategorien so zu 99% rein, aber irgendwas fehlt immer. und eigentlich sollte es ja, ja, eigentlich sind solche Angebote, haben ja einen unglaublichen Wert für die Gesellschaft und es sollte Möglichkeiten geben, dass das finanziert wird.
Also klar von der Politik finanziert wird. Das ist, du hast gerade gesagt, es gibt ja genug Projekte oder genug Möglichkeiten, wo man da wahrscheinlich andocken kann, aber oder die Politik müsste dafür sorgen, dass ihr passt.
Genau, Politik und sonst aber eben auch einzelne Individuen über Spenden, aber auch bei Institutionen, bei Unternehmen, die spenden können, bei den Stiftungen und so weiter. Ja.
Das heißt, wenn ich euch jetzt danach frage, was ihr euch für eure Zukunft wünscht, dann ist es genau das, mehr Möglichkeiten zu haben, zu helfen?
Ja, leider muss man es wirklich so sagen. Geld ist das größte Problem oder das größte Ding, wo es bei uns scheitert. Wir haben die Menschen im Team, die super gut sind und auch irgendwie prospektive Leute, die gerne bei uns arbeiten würden. Wenn ich mir eine Sache wünschen würde, dann wären es irgendwie 25, 26 Millionen Euro im Jahr. und davon könnten wir allen Kindern und Jugendlichen in Deutschland helfen.
Und es wäre gut investiertes Geld. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Melanie Eckert und Kai Lanz, Mitgründer, wenn ich das richtig verstanden habe, von krisenchat.de. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Einen schönen Sonntag euch.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.